Werft mal einen Blick auf eure Dokumente. Welche Dokumente habt ihr? Woher kommen die PDFs? Aus welchen Workflows? Ja, also die Analyse steht dort am Anfang. Welche erstellt ihr selbst? Weil da habt ihr die Kontrolle darüber, aus welchen Programmen. Kommen die jetzt aus Desktop-Programmen, aus Word, aus PowerPoint, InDesign? Kommen die von Agenturen? Kommen die vielleicht sogar von Drittbehörden oder Drittorganisationen und ihr stellt die nur auf die Webseite? Und dann sucht euch den Workflow raus, also exemplarisch einen Pilot-Workflow, der für euch der einfachste ist. Das ist interessanterweise ganz oft tatsächlich der Word-Workflow.
Barriere los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum.
Hallo und willkommen zu Barriere los, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute hört ihr den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Markus Erle von Access4 über barrierefreie PDFs. Im ersten Teil haben wir geklärt, was ein PDF überhaupt barrierefrei macht, welche technischen und rechtlichen Grundlagen es gibt und warum das Thema für immer mehr Organisationen relevant wird. Jetzt geht es aber um die praktische Umsetzung. Wie lassen sich barrierefreie PDFs im Alltag erstellen? Welche Tools helfen und wie können Unternehmen sinnvoll starten? Und dann steige ich auch schon direkt mit meiner nächsten Frage an dich ein, Markus. Ihr habt ja mit Access4 ein eigenes Tool entwickelt, das bei der Erstellung barrierefreier PDFs hilft. Nutzt du auch darüber hinaus noch andere Tools, um Barrierefreiheit in Dokumenten zu überprüfen? Es gibt ja zum Beispiel in Word eine Fehlerprüfung, die einen automatisierten Report erstellt. Aber darüber hinaus, welche Tools würdest du empfehlen und wie funktioniert euer Tool genau?
Genau, also da muss ich dazu sagen, weil du gerade die Prüfung erwähnt hast, die Word-eigene Prüfung, die bringt viel zu viele Fehler, weil sie auf der Word-eigenen Fähigkeit beruht. Ja, die bringt quasi Fehler mit, weil Word es einfach nicht kann. Jetzt bei Tabellen heißt es dann, verbundene Zellen dürfen nicht, also eine Tabelle darf nicht verbundene Zellen enthalten. Das stimmt so gar nicht. Nur Word kann es nicht von sich aus. Der Export kann es nicht. Also auch ein Grund, weshalb wir dann Access Word entwickelt haben, unser Word-Add-In, das nämlich genau solche Lücken schließt. Weil du musst natürlich, damit es funktioniert, damit es wirklich einfach wird für jeden, musst du in der Lage sein, alles in Word anzulegen und natürlich auch die ganze Spannbreite. Wir wollen ja nicht, früher hieß das so Krankenkassendokumente, so nur Schwarz-Weiß-Dokumente, ohne Bilder, ohne Tabellen, nur Text und Überschriften, nur damit man die barrierefrei machen kann. Das ist ja Blödsinn. Wir wollen ja genauso reiche Dokumente haben, mit Tabellen, auch mit komplexen Tabellen, mit Bildern, mit Infografiken, mit Zitaten, schönes Layout, all das gehört auch zur Barrierefreiheit und das muss man möglich machen mit den Autorenwerkzeugen. Und das heißt, man muss die Autorenwerkzeuge natürlich auch ermächtigen und das macht Access Word auch. Also wir erweitern die Möglichkeiten, die man in Word hat, Barrierefreiheitseigenschaften anzulegen und verstecken die Komplexität, alles in Word machen und das Word-Add-In, Access Word, mit dem kann ich dann auf Knopfdruck dann das barrierefreie PDF erstellen. Ich prüfe es dann, also im Nachhinein, übrigens auch interessant, also das in Word, ich benutze die gar nicht oder sehr selten. Sie kann schon hilfreich sein, die Word-eigene Prüfung, gerade wenn man mal einen Alternativtext oder so vergessen hat. Das ist ganz gut. Aber ich prüfe immer das Ergebnis, weil letztendlich für die Gesetzeskonformität des PDF verantwortlich ist. Und man kann gar nicht alles in Word prüfen. Das heißt, man muss auf alle Fälle sowieso am Ende prüfen. Und wenn ich da Fehler entdecke, dann gehe ich wieder zurück zu Word und korrigiere es dort. Und für das Prüfen setze ich das Tool PAC ein, den PDF Accessibility Checker. Das ist auch ein Tool, das von uns ist. Also unsere Technologie, die da drin steckt, es ist schon 15 Jahre alt. Also das gab es schon, bevor es überhaupt Access4 gab. Aber wir haben das damals schon entwickelt, die Technologie dafür. Und das ist ein Gratis-Tool. Man findet es ganz einfach. Also im Internet kann es sich runterladen, ist kostenlos.
Ja, wir verlinken sowieso alles noch in den Shownotes. Also
sehr schön. Ja, wir haben ganz neu eine Förderung bekommen von dem BMAS, Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das heißt, die Zukunft ist auch weiter gesichert, dass es dieses Tool weiterhin kostenlos gibt. Und wir arbeiten an einer Mac-Version. Wir arbeiten daran, dass es auch eine KI-Unterstützung bei den manuellen Checks gibt, sodass man den Aufwand dort minimiert. Haben wir auf dem Access4Day im März schon mal kurz vorgestellt, einen Prototypen. Also das geht dort weiter und wir wollen auch den Aufwand minimieren. Weil es muss einfach weniger aufwendig sein, damit es noch mehr barrierefreie PDFs gibt. Und also das war so diese Word-Geschichte. Das Gleiche ist übertragbar jetzt auf PowerPoint. Wir haben ja auch ein PowerPoint-Add-in, Access Slide, auch ein Tool, das total super ankam, weil viele Leute, die eine Präsentation als barrierefreies PDF veröffentlichen mussten, die mussten erstmal ihre Präsentation zusammenschrauben, haben dann ein PDF erstellt und mussten das dann im Nachhinein noch barrierefrei machen. Und jetzt kann ich das alles von PowerPoint aus schon. Also geht viel schneller, zeitsparender, nervensparender. Und PDFs im Nachhinein barrierefrei zu machen, da setze ich tatsächlich noch, okay, ich jetzt ganz wenig, weil da habe ich dann natürlich meine Leute, die das machen. Wir haben ja auch einen eigenen Service, der barrierefreie PDFs erstellt. Und das ist eine Kombination, da setzen wir noch Adobe Acrobat tatsächlich ein in Kombination mit Access PDF. Also das ist da so eine Kombination. Und für die automatisierten Geschichten, zum Beispiel unsere Rechnungen selber, unsere Angebote, erstellen wir auch vollständig automatisiert, also aus unserem Buchhaltungsrechnungssystem heraus mit Access Flip auch eine eigene Lösung. Also wenn man das braucht, gibt es da auch eine Lösung. Das sind die Standard-Tools. Ich setze gar nicht großartig andere Tools ein, um barrierefreie PDFs zu erstellen, weil im Endeffekt wir mit unseren Tools am schnellsten sind. Und es soll ja auch so ein Kriterium sein, also Barrierefreiheit hat für mich auch mit Produktivität und Effizienz zu tun, also inklusive Arbeitsplatz. Das reicht nicht, wenn es nur irgendwie barrierefrei ist und man kann irgendwie an den Inhalt herankommen. Nee, es muss ähnlich schnell sein. Also ein Mensch mit oder ohne Behinderung, die sollten möglichst in ähnlicher Zeit ein barrierefreies Dokument erstellen können, aber auch ein barrierefreies Dokument konsumieren können, also navigieren, an die Inhalte gelangen, all das. Und das wird oft noch nicht berücksichtigt. Und unter uns, das war sogar so, hat mal einer, also in der Behörde gesagt, da hat gesagt, Herr Erle, also Effizienz ist bei uns kein Kriterium. Und dann dachte ich, okay. Schade eigentlich, weil die Barrierefreiheit würde ja davon auch profitieren.
Okay, genau. Also wir müssen als neutrale Beratungsstelle auch so ein bisschen noch neutral sein und auch darauf hinweisen, dass es natürlich auch andere Programme noch gibt, wie den Acrobat Pro. Du sagst, dass der auch seine Schwächen hat, aber auch damit gibt es Möglichkeiten eben des Übertrags in ein barrierefreies PDF. Und mit dem Pack habt ihr ein ganz tolles Tool entwickelt, mit dem man dann auch wirklich überprüfen und nachschärfen kann. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von den Tools und gehen dazu über, was denn auch gesetzlich gefordert ist. Vielleicht kannst du darüber auch ein bisschen was erzählen, weil natürlich Barrierefreiheit hat in der technischen Umsetzung ein bisschen seine Grenzen, weil es auch einige inhaltliche Eigenschaften gibt, die es zu bearbeiten gilt. Kannst du darüber ein bisschen was sagen? Was man zum Beispiel nicht automatisiert prüfen kann und trotzdem bearbeiten sollte. Sowas wie sinnvolle Alternativtexte schreiben, an sowas hatte ich
Ah,
gedacht.
ja, okay. Genau. Also klar, bei Alternativtexten, das Spannende ist, natürlich hilft KI immer mehr. Das ist ein super Werkzeug. Es ist nicht so, dass man KI auf alles werfen kann, wie jetzt Alternativtexte. Hey, benutzt Alternativtexte einfach so aus der KI. Also so funktioniert es nicht. So funktioniert es also in keinem Use Case in Kombination mit KI. Aber das ist natürlich ein Aufwand, den man noch hat. Aber es gibt schon Beispiele. Auf dem letzten A-Tag in Wien im Mai war das so, dass das war die österreichische Presseagentur, die APA, also Austrian Press Agency, die erstellt zum Beispiel für Infografiken mit einem super Prompt Alternativtexte. Und das heißt, es hängt auch an dem Prompt, also gutes Prompting. Und so lässt sich das auch teilweise automatisieren, zumindest für ganz eingegrenzte Anwendungsbereiche. Also KI ist immer besonders gut, also dann kann sie besonders genau sein, und es geht natürlich auch um Genauigkeit, da darf man sich ja keine Fehler erlauben, wenn da jetzt irgendwelche Zahlen oder sonst sowas genannt sind. Und da kann KI natürlich schon unterstützen. Ein anderer Punkt ist natürlich bei der Semantik des Dokumentes. Ja, also da ist der Autor verantwortlich, die Semantik. Also was meine ich mit Semantik? Wo habe ich Überschriften? Welcher Ebene? Wie gliedere ich mein Dokument? Und das sind ja ganz wichtige Zusatzelemente, weil zu jeder semantischen Auszeichnung, zu jedem Tag bekommt beispielsweise ein blinder Nutzer mit seinem Screenreader wieder vorgelesen, was es denn ist. Hey, das ist eine Überschrift der dritten Ebene. Hier habe ich einen Link. Hier habe ich eine Liste mit 5 Aufzählungszeichen. Und da muss ich natürlich genau sein. Da kommt es auf Genauigkeit an, Exaktheit. Und dieses Strukturieren, das macht normalerweise ein guter Autor ja schon von alleine in seinem Autorentool. Und diesen Aufwand kann ihm jetzt die Software nicht abnehmen. Und ansonsten, es gibt sonst nicht viel, wo man noch einen Zusatzaufwand hätte. Es gibt es noch bei komplexen Tabellen, dass man Tabellen einfach logisch aufbaut und dementsprechend die Zuordnungen der Tabellenzellen zu den Überschriftenzellen, also der Inhaltszellen zu den Überschriftenzellen. Das ist auch noch so ein Zusatzaufwand, den man hat. Wenn man das geschickt macht über die Formatvorlagen, dann kann man den Aufwand dafür auch relativ eingrenzen. Und ich möchte auch sagen, Tabellen können sehr, sehr gut barrierefrei sein, auch komplexe Tabellen, weil man da auch immer ganz viel falsches Wissen hört oder falsche Ratschläge bekommt, selbst von Experten. Ja, die können sehr gut barrierefrei sein. Man muss einfach nur diese Zuordnung der Inhaltszellen zu den Überschriftenzellen mit anlegen, damit man den Inhalt einer Inhaltszelle verstehen kann. Weil wenn ich jetzt da nur eine Zahl bekomme und nicht weiß, hey, ist das jetzt eine Temperatur, ist das jetzt irgendwie die Anzahl der Einwohner oder ist es whatever, dann ist klar, dann kann ich auch diese Zahl nicht richtig interpretieren. Und das wären solche Zusatzaufwände, aber die sind überschaubar. Ich finde, das ist durchaus den Autoren zumutbar, diesen Weg zu gehen. Weil, du weißt es, Dennis, also wir propagieren die Barrierefreiheit, wir missionieren dort, aber es gibt noch andere Zwecke von solchen barrierefreien Dokumenten oder getaggten PDFs, weil die Struktur wichtig ist, zum Beispiel für die mobile Verwendung auf Kleinstbildschirmen, dass sie umfließen können, also Reflow nennt man das, oder dass man die Inhalte wiederverwenden kann. Ich kann sie rauskopieren, ich kann sie in andere Formate übertragen, ich kann sie auch einfach in Braille übertragen. Solche Geschichten sind noch Zusatzeffekte von solchen barrierefreien PDFs.
Ja, mir fallen noch so ganz wenige Sachen ein, wo man vielleicht auf Grenzen stößt, wie ist die Reihenfolge bei PowerPoint-Präsentationen, ist die richtig angelegt oder auch sowas wie Überschriften, sind die sinnvoll geschrieben. Aber wie du sagst, es ist relativ überschaubar und es beschränkt sich hauptsächlich auf logische Überlegungen aus Seiten der Redaktion.
Genau. Okay, ich gebe dir recht, bei PowerPoint gerade mit der Reihenfolge, wenn man die Elemente jetzt nicht wählt, also von Haus aus ist die Reihenfolge meistens so, wie man die Elemente jetzt anlegt auf einer Folie. Und das ist nicht immer so, wie man es letztendlich haben möchte für seinen Inhalt. Jetzt gibt es dort halt dieses Fenster, die Reihenfolge, wo man die Reihenfolge genau bestimmen kann. Also es gibt es in PowerPoint schon. Und ja, da muss man kurz einen Kontrollblick reinwerfen und tatsächlich die Reihenfolge bestimmen. Da gebe ich dir recht, das ist auch noch ein kleiner Zusatzaufwand, den man im Auge behalten muss.
Ja. Mhm. Ihr beratet doch bestimmt auch Organisationen oder Unternehmen oder öffentliche Stellen über so einen realistischen Workflow oder Einstieg in das Thema. Habt ihr da Empfehlungen, wie man vorgehen kann?
Genau, das fängt ja meistens schon mal an, dass man sagt, okay, werft mal einen Blick auf eure Dokumente. Welche Dokumente habt ihr? Welche Dokumenttypen habt ihr? Prüft es mal. Also woher kommen die PDFs? Aus welchen Workflows? Ja, also die Analyse steht dort am Anfang. Welche erstellt ihr selbst? Weil da habt ihr die Kontrolle darüber, aus welchen Programmen, aus welchen Workflows. Also kommen die jetzt aus Desktop-Programmen, aus Word, aus PowerPoint, InDesign? Kommen die von Agenturen? Kommen die vielleicht sogar von Drittbehörden oder Drittorganisationen und ihr stellt die nur auf die Webseite? Also das ist die eine Frage, die Analyse, welche Dokumenttypen, welche Workflows, aus welchen Programmen kommen die. Damit fängt es immer an, man kann das ja leicht prüfen, das ist ja low barrier, sage ich mal, also ein niedrigschwelliger Einstieg mit PEG mal zu prüfen. Und dann würde ich sagen, sucht euch den Workflow raus, also exemplarisch einen Pilot-Workflow, der für euch der einfachste ist. Das ist interessanterweise ganz oft tatsächlich der Word-Workflow. Oft wird es so gemacht, dass es in einer Abteilung, wenn es eine größere Organisation ist, dass man damit anfängt, in einer Abteilung oder mit einem Dokumenttyp, dass man es beispielhaft durchspielt. Oft hängt es dann auch mit einer Optimierung der Dokumentvorlage zusammen. Das kann das Ganze noch viel einfacher machen und effizienter. Und wenn das dann funktioniert, dann kann man das Stück für Stück ausweiten. Das ist immer so, guck nach einem, also Analyse der Dokumenttypen, wo kommen die her, Programme, einen sinnvollen Piloten aufsetzen in der Organisation, anhand des Dokumenttyps beispielsweise oder Programmtyps, wie jetzt mit Word, und dann einen Quick-Win erzielen, um dann die Argumente zu haben, das weiter auszurollen. Also das wäre jetzt ein typischer Beratungsansatz bei uns auch oder typisch, wie wir unsere Kunden entwickeln oder wie Kunden vorgehen. Es gibt auch viele Use Cases auch schon auf unserer Webseite, wo man das so nachlesen kann, wie große Organisationen dort vorgehen. Und was man nicht vergessen darf, also die technische Geschichte jetzt, dass man die richtigen Programme hat, ja, die sind ganz wichtig, die sind ein Schlüssel, aber letztendlich geht es immer noch, also es sei denn, man hat automatisierte Workflows, ja, klar, aber wenn es jetzt um die Desktop-Software geht, das machen Menschen und die Motivationslage ist ganz entscheidend und deswegen helfen solche Quick-Wins. Es hilft auch Aufklärung, Sensibilisierung, dass die Leute wissen, Moment, ich mache das aus einem bestimmten Grund und ich mache das so und so, weil dann ein Nutzer eines Screenreaders komplett hier auch den gleichwertigen Zugang hat wie ein Sehender. Und das darf man nicht vergessen. Also das ist deswegen, wenn wir schulen, schulen wir immer gerne die Prinzipien mit. Weil wenn die Prinzipien verstanden sind und internalisiert sind, dann kommen die Leute auch auf eigene Lösungen und denken das mit, wenn sie ihre Dokumente erstellen und das ist dann Gold wert. Und letztendlich braucht man dieses Mindset, damit wir das wirklich in die Fläche kriegen, damit einfach noch mehr barrierefreie Dokumente entstehen, egal ob das jetzt barrierefreie Word-Dokumente oder barrierefreie PDFs sind oder PowerPoints. Und das hilft denn wirklich.
Genau, da sind wir ja eigentlich schon mit dem Schritt, sind wir ja schon da, wo es eigentlich auch hingehen muss in Organisationen, nämlich im Bereich der Schulungen. Da bist du quasi in meiner Frage schon einen Schritt weiter, nämlich dass ihr überhaupt erstmal in einem Unternehmen seid und eine Schulung anbietet. Das ist was, was wir dann auch sehr empfehlen würden, dass man sich eben über das Thema erstmal im Unternehmen informiert, dass man sich vielleicht Schulungen einholt, dass man sich Expertinnen und Experten hinzuzieht und dann auch mal definiert, okay, wer erstellt denn PDFs? Wie müssen die Leute überhaupt erstmal befähigt werden, ein barrierefreies Dokument zu erzeugen, daraus ein PDF zu generieren? Dann ist es ja auch so, ihr von Access4 bietet dann natürlich ein Tool. Das ist natürlich aber an Lizenzen gebunden. Dann muss man sich auch überlegen, okay, wer ist denn am Ende in diesem Kernteam, barrierefreie PDFs zu erzeugen? Wie viele Lizenzen braucht man? Und so weiter. Also da sind viele Fragen, die sich dann daran anschließen.
Mhm. Also das Spannende ist ja, vielleicht ganz kurz, Dennis, weil du gerade das mit den Anzahl Lizenzen erwähnt hast. Das Spannende ist ja, also viele kennen das auch, du hast auch erwähnt, dass es Lizenzgebühren kostet. Ja, es ist natürlich eine Software, wir entwickeln die weiter und sie spart total viel Zeit. Man darf sich nicht abschrecken lassen durch Wenn man auf die Webseite geht zum Beispiel und die Einzelkosten sieht für ein Programm, das ist ja wirklich für eine Lizenz. Wir propagieren und fördern das, also dass flächendeckend jeder, der mit Word arbeitet, zum Beispiel jetzt gerade, wenn es um diesen Workflow aus Microsoft Word geht, dass jeder in der Lage ist, ob der jetzt nur zweimal im Jahr ein Protokoll erstellt oder jeden Tag Dokumente erstellt. Er soll sich nicht den Kopf machen müssen, muss das jetzt barrierefrei sein oder nicht. Er soll in Word gescheit arbeiten, dann die richtige Konvertierung verwenden, damit es barrierefrei rauskommt und fertig. Also es soll ganz, ganz wenig Zusatzaufwand haben und es soll flächendeckend rausgehen. Und es gibt schon einige Organisationen, die das machen. Und da sprechen wir natürlich von ganz anderen Investitionen. Das ist jetzt nicht einfach hochrechenbar, ja, also der Einzelpreis, sondern das skaliert natürlich nach unten. Das geht runter bis einige wenige Euros pro Lizenz, wenn man das flächendeckend ausrollt. Und das wird oft nicht gesehen. Und dann blockiert man sich dort, weil man hat einen großen Mehrwert, wenn man komplett als Organisation alle befähigt, barrierefreie Dokumente einfach und effizient zu erstellen.
Genau, das ist natürlich auch irgendwo schon ein impliziter Aufruf, dass es sich natürlich auch als Unternehmen rein aus Inklusionsgedanken lohnen würde, dass möglichst viele auch in der Lage sind, barrierefreie PDFs zu erzeugen. Weil sobald ein PDF angelegt ist im Unternehmen und irgendwo verwendet wird, wäre es natürlich auch schön, wenn auch ein blinder Mitarbeitender darauf zugreifen kann, damit arbeiten kann, die Inhalte lesen kann. Also das auch so ein bisschen aus dem generellen Inklusionsgedanken, dass es wichtig sein kann und sein muss, barrierefreie Dokumente und PDFs zu erzeugen. Ja, dann sind
Und
wir
Dennis, für
eigentlich, ja?
Dennis, du hast einen guten Punkt erwähnt, weil die Inklusion, die geht ja nicht nur so weit, dass man die barrierefreie Dokumente erstellt am Ende, sondern ich finde, Menschen mit Behinderungen sollten auch in der Lage sein, selber barrierefreie Dokumente zu erstellen. Und da hapert es auch noch ganz, also massiv. Viele sind in der Lage, in Word gut zu arbeiten, das zu strukturieren. Und es ist zum Beispiel so, dass unsere Software tatsächlich auch barrierefrei ist. Wir sind da auch zertifiziert, also haben das auch mit Menschen mit Behinderungen getestet, haben bei der Entwicklung mit schon begleitet. Und das ist uns ganz wichtig. Also auch die Erstellung barrierefreier Dokumente muss auch inklusiv sein, finde ich noch so als Ergänzung. Ja, weil das
Ja,
ganz oft vergessen
absolut.
wird bei
Vergisst
der
man immer
Beschaffung.
wieder, dass Software natürlich auch in dem ganzen Thema eine Riesenrolle spielt. Und sobald eine Software eben nicht barrierefrei ist, hat man schon wieder die ganzen potenziellen Anwenderinnen ausgeschlossen. Schönes Thema noch zum Schluss. Ich komme nämlich jetzt auch langsam zum Schluss und komme zu meiner Abschlussfrage, die du vielleicht ganz offen gestalten kannst. Was bedeutet denn Barrierefreiheit für dich?
Also wir arbeiten ja eng auch mit Menschen mit Behinderung zusammen, mit unterschiedlichen Behinderungsarten. Und es ist so, ich setze mich dafür ein, ja, und ich lerne ganz viel von ihnen. Und was ich gelernt habe, ist, es geht, also ganz viel geht es auch um Frust im Umgang mit der digitalen oder der physischen Welt, weil einfach so viel nicht barrierefrei ist. Und das kann irgendwie nicht sein. Die einfachsten Dinge sind so, so mühsam. Also das ist der eine Punkt. Und für mich ist Barrierefreiheit genau das Gegenmodell. Da geht es nicht um Frust, sondern um, nennen wir es, Flow beim Umgang mit der digitalen oder der physischen Welt. Ja, dass es geht einfach von der Hand. Es ist fast intuitiv, dass man barrierefreie Dokumente erstellt und nutzen kann und man muss sich nicht mehr den Kopf machen. Man stößt nicht immer an die Limits, an irgendwelche Hürden, weil das einfach so frustrierend und enttäuschend ist. Und das ist mir klar geworden. Und deswegen bin ich so ein Fan von Equal Access, also gleichwertiger Zugang. Das heißt nicht immer, dass das Also der gleichwertige Zugang, der bezieht sich darauf, es sollte ähnlich produktiv und ähnlich effizient sein, auf einer Webseite zu navigieren, dort an die Inhalte zu kommen, einen bestimmten Geschäftsprozess abzuschließen, etwas zu kaufen, etwas zu bestellen, einen Behördenprozess abzuschließen. Ja, also das ist das eine, was ich ganz wichtig finde, für die, was Barrierefreiheit für mich bedeutet. Und dann kommt noch was Zweites dazu. Das Zweite ist, dass die digitale Barrierefreiheit sogar noch die Barrierefreiheit so erweitert. Also oft ist die physische Welt noch viel schwieriger barrierefrei zu machen wie die digitale. Und mit der digitalen barrierefreien Welt haben wir die Möglichkeit, wirklich Inklusion und Teilhabe umzusetzen. Ja, das heißt, ich muss dann teilweise gar nicht mehr, das typische Beispiel, Bibliothek, ich möchte ein Buch bestellen oder sowas, ja, geh dorthin. Nee, das kann ich alles von zu Hause aus, von meinem Rechner aus machen. Das sind so viele Möglichkeiten. Und dafür brauchen wir aber die digitale Barrierefreiheit. Und das heißt, es erweitert noch meinen Spielraum. Das kann so weit gehen, wir träumen davon, dass es dann irgendwann gar nicht mehr die Unterschiede gibt, sondern jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Und das ist das, was für mich Barrierefreiheit bedeutet. Und dann geht es auch ganz arg in die Auffassung hinein, denn es ist nicht nur ein Stück Software, ja, ist es auch, oder ein Dokument, es ist dann schon ein ganzes Mindset und eine Lebensauffassung. Und dazu gehört auch meine Einstellung, dass ich weiß, ich habe nie ausgelernt, es gibt immer noch eine andere Perspektive, es gibt immer noch etwas, was ich dazulernen kann. Und das ist für mich auch ein Aspekt von Barrierefreiheit.
Ja, schönes Schlussstatement. Ich kann das nur bestätigen, also die digitale Welt, ich habe ja selber auch eine Schwerbehinderung, eine hohe Querschnittlähmung, und ich kenne gerade hier über die Pfennigparade wahnsinnig viele Menschen, die eine Schwerbehinderung in unterschiedlichster Form haben, und gerade das Digitale bietet für viele, viele aus diesem Bereich tolle Möglichkeiten zu partizipieren. Für mich sind so viele Sachen auch leichter geworden, dadurch, dass sie digital sind. Und da ist natürlich dann immer der Aufruf mit einhergehend, wenn man digitale Produkte erzeugt, digitale Software programmiert, sich mit Webseiten beschäftigt, dass man eben dieses Thema nicht runterfallen lässt, weil man eben so einen inklusiven Ort schafft. Also vielen, vielen Dank, Markus, für die vielen aufschlussreichen Hinweise auch über euer Tool. Und ja, wir hoffen, dass viele jetzt so ein bisschen ein Aha-Erlebnis hatten und PDFs in Zukunft barrierefrei erstellen.
Genau. Und dass sie nicht mehr das nur so als den hässlichen Frosch ansehen, den man küssen muss, sondern dass sie vielleicht auch ein bisschen in den Flow kommen und Spaß haben, noch mehr barrierefreie Dokumente umzusetzen. Ja. Also vielen Dank dir, Dennis, für die Einladung und viel Erfolg. Ihr macht eine tolle Arbeit mit dem Podcast und auch mit den anderen Dingen. Also viel Erfolg weiterhin.
Alles klar, Dankeschön. Das war's dann auch mit dieser Folge von Barrierelos. Heute mit Markus Erle von Access4 über barrierefreie PDFs. Weitere Informationen und Links zu diesem Thema findet ihr in den Shownotes dieser Folge, auf der Webseite der Beratungsstelle Barrierefreiheit und natürlich in allen größeren Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, wie Amazon Podcasts oder Spotify. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail oder besuchen Sie unsere Webseite www.beratungsstelle-barrierefreiheit.de. Dort findet man dann auch das Transkript dieser Sendung. Dann bis zur nächsten Folge von Barrierelos.